Während Russland weiterhin Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzog, reihte sich diese Woche ein sicherheitspolitisches Gespräch zwischen Russland und westlichen Nationen an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Formaten an das andere. Genf, Brüssel, Wien, USA und Russland bilateral, die NATO, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, das waren die Stationen. Um den Ukraine-Konflikt und die Bemühungen um seine Beilegung geht es in dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz, der zudem und noch wichtiger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde ist. Guten Tag, Herr Polenz.
Guten Tag, Frau Mattei.
Anfang der Woche meinten viele Beobachter schon, dass man miteinander spreche, könne die Lage entspannen. Aber am Donnerstag erklärte Polens Außenminister Rau, der jetzt ja den OSZE-Vorsitz hat, die Kriegsgefahr sei so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. War der Ost-West-Gesprächsmarathon vergeblich?
Das hoffe ich nicht, aber ich teile die Einschätzung, dass die Kuh längst nicht vom Eis ist, sondern dass wir inmitten einer sehr großen bedrohlichen Krise sind, die Russland dadurch herbeigeführt hat, dass es Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert hat. Man spricht von über 100.000 Soldaten, Panzern, Flugzeugen etc. etc. Und dass es ganz offen mit einem Überfall auf die Ukraine droht, wenn nicht bestimmte Forderungen, die Putin in der Zwischenzeit erhoben hat, erfüllt werden. Das ist die Lage und die zu entschärfen ist nicht einfach.
Also die Kriegsgefahr in der Ukraine ist auch nach Ihrer Einschätzung nicht gebannt. Warum halten Sie Gespräche dennoch für nützlich?
Ja, um sie zu bannen, muss man miteinander reden und muss versuchen, die Interessen, die legitimen Interessen vor allen Dingen, herauszudestillieren und dann nach Wegen zu suchen, wie man sie erfüllt. Es ist ja viel von Sicherheit die Rede. Putin redet in jedem zweiten Satz von der Sicherheit Russlands. Das ist auch grundsätzlich ein legitimes Anliegen, aber wir müssen in gleicher Weise von der Sicherheit der Ukraine, von der Sicherheit der baltischen Staaten, von der Sicherheit von Schweden und Finnland beispielsweise reden, denen Putin allen verwehren möchte, entsprechend ihren eigenen sicherheitspolitischen Überlegungen zu handeln, indem sie sich beispielsweise einem Bündnis anschließen, das sie selber wählen wollen. Also wenn, dann reden wir über gegenseitige Sicherheit, Sicherheit für alle und da haben wir Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie man das bewerkstelligen kann in Verhandlungsprozessen. Erinnern Sie sich zurück an die Zeit des Kalten Krieges. Da begann dann 1975 das, was man Helsinki-Prozess genannt hat, wo in Verhandlungen versucht wurde, vertrauensbildende Maßnahmen zu identifizieren, Abrüstungsprozesse einzuleiten. Und das war letztlich erfolgreich. Also vor einem ähnlichen Prozess, wenn es in die richtige Richtung gehen soll, würden wir auch jetzt stehen.
Dann muss es ja ein Minimum an gemeinsamen Interessen geben. Aber der Eindruck diese Woche war ja, dass die beiden Seiten, Russland einerseits, die westlichen Staaten andererseits, ganz unterschiedliche Dinge wollen. Worum geht's Moskau?
Also das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Zunächst einmal geht es Putin darum, die Macht seines Systems und auch seiner Person zu erhalten. Er führt Russland ja praktisch in einem Ein-Personen-Regime de facto. Und er befürchtet, deshalb hat er immer so Sorge vor den Farbenrevolutionen, wie er das nennt, dass im Inneren, auch wegen der Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage, mit der Pandemiebekämpfung, dass es da mit seiner Popularität nicht mehr so weit her sein könnte. Und das versucht er zu überstrahlen durch den Glanz einer Großmacht, die sich nach außen vor allen Dingen durchsetzt. Und in diesem Kontext führt dann die Repression im Inneren zu einer aggressiven Haltung nach außen. Den Zusammenhang muss man, glaube ich, sehr deutlich benennen.
Putin wirft ja der NATO immer wieder vor, die kreise Russland ein. Ist denn diese russische Bedrohungsanalyse nachvollziehbar? Sie haben ja vorhin von legitimen Sicherheitsinteressen gesprochen.
Also Russland ist ein Land, was sich über 9 Zeitzonen erstreckt, was bis nach Wladiwostok an die chinesische Grenze reicht. Und ein Einkreisen eines solchen Landes ist erstmal rein geografisch gesehen eine etwas absurde Vorstellung. Zum Zweiten ist es ein grundlegendes Missverständnis Russlands zu glauben, die NATO sei, gesteuert von Washington oder den alten Mitgliedern, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach 1990 planmäßig nach Osten vorgerückt, weil man Russland auf die Pelle rücken wolle. Das Gegenteil ist richtig. Die NATO war relativ skeptisch, ob sie sich erweitern solle. Aber es gab massive Wünsche der Polen, der Tschechen, der Ungarn, der Balten nach 1990, sich rückzuversichern. Die Sowjetunion war zwar zerfallen, aber man war nicht so sicher, wie geht das denn jetzt mit Russland? Wird Russland tatsächlich eine stabile, verlässliche Demokratie oder müssen wir weiter Angst so vor ihm haben, wie wir das vor der Sowjetunion im Grunde hatten? Und dieser Rückversicherungsgedanke, ich war damals 1994 in den Bundestag gekommen, es gab praktisch keine Woche, wo nicht Delegationen aus dem Baltikum oder aus Polen oder Ungarn in Bonn waren, auch mit den Parlamentariern geredet haben und gesagt haben, wie lange braucht ihr denn noch, bis wir in die NATO kommen? Also es war der ganz massive Wunsch der europäischen Nachbarn Deutschlands und der europäischen Nachbarn Russlands, die zwischen den alten Grenzen lagen, in die NATO aufgenommen zu werden. Und dem hat die NATO auch aus eigenem Selbstverständnis entsprochen, weil sie ja ein Bündnis sein will von rechtsstaatlichen Demokratien. Und da gab es keinen Grund, diese Aufnahmegesuche dann sozusagen abzulehnen und zu sagen, nein, da bleibt sozusagen der eiserne Vorhang in Restbeständen bestehen.
Aber Herr Polenz, Moskau behauptet doch immer wieder, der Westen habe bereits 1990 zugesagt, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausweitet. Was ist denn da dran?
Da ist nichts dran. Gorbatschow selbst hat wiederholt gesagt, die NATO ist 1990 kein Gesprächsthema gewesen. Das lag auch irgendwie nahe. 1990 ging die Sowjetunion auch noch nicht davon aus, dass sie zerfallen würde. Daran muss man sich erinnern. Wir haben dann Mechanismen gemeinsam mit Russland gebildet, den NATO-Russland-Rat, die NATO-Russland-Grundakte, in der Russland im Grunde auch anerkennt, die, wenn Sie so wollen, Öffnung und damit Erweiterung der NATO, sodass also diese Frage, wie jetzt der Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger richtigerweise gesagt hat, im Grunde nur noch für Historiker interessant ist, ob es da irgendwelche Gerüchte gab. Es gab keinerlei bindende Aussagen über die Frage, wie sich die NATO in Zukunft verhält, wenn andere Länder einen Aufnahmeantrag stellen.
Aber warum kommt dann dieser beständige Vorwurf? Ist das wirklich nur reine Taktik auf Seiten Wladimir Putins oder er scheint doch tatsächlich davon überzeugt zu sein?
Also dieser Vorwurf kommt auch nicht seit 1990, sondern der kommt vielleicht seit Anfang der 2000er Jahre, also 10 Jahre später. Nun kann man drüber grübeln, ob Putin es selber glaubt oder ob er einfach diesen Vorwurf braucht, um sein Argument zu machen, nämlich die NATO bedroht Russland, das ist nicht richtig und deshalb ist es jetzt an der NATO, sich selber die Grenze zu setzen und vor allen Dingen Ländern wie der Ukraine oder eben auch Schweden und Finnland, das ist hier in der Diskussion etwas untergegangen. Putin hat ganz klar gesagt, auch Schweden und Finnland dürfen der NATO nicht beitreten. Das ist in seinem Forderungskatalog drin. Und Schweden und Finnland gehören der Europäischen Union an. Also man fragt sich, mit welchem Anspruch Russland solchen Ländern verwehren will, selbst seine Bündnisentscheidung zu treffen.
Nun geht es ja Moskau offenbar nicht nur darum, eine weitere Osterweiterung der NATO zu verhindern, sondern da wird auch kritisiert, dass der Westen Waffenlieferungen tätigt und man will auch keine Raketen nahe an Russland stationiert haben. Das fällt doch auch in den Bereich legitimer Sicherheitsinteressen.
Ja, natürlich. Und deshalb wäre es wichtig, die Abrüstungsabkommen wiederzubeleben, die zum Teil jetzt brach liegen und nicht mehr beachtet werden. Das fängt mit der gegenseitigen Manöverbeobachtung an. Und natürlich sollte man darüber sprechen, dass man beispielsweise keine Mittelstreckenraketen in Europa stationiert, die das Territorium der jeweils anderen Seite, wenn man mal so sagen will, erreichen. Aber da geht es los, dass man dann natürlich auch über die russischen Iskander-Raketen sprechen muss, die Putin in den letzten Jahren in Kaliningrad stationiert hat, die atomwaffenfähig sind und für die es sozusagen keinen Grund gibt. Es ist auch, das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, es ist ja gar nicht aktuell, dass irgendein Land der NATO beitreten will, also dass sozusagen morgen ein Beschluss fiele, die Ukraine wird NATO-Mitglied oder die Schweden oder die Finnen oder andere haben das jetzt gerade auf der Tagesordnung. Es ist ein konstruiertes Sicherheitsproblem, was Putin vorträgt Und was eben damit zusammenhängt, dass er innenpolitisch, wenn man sich die Meinungsumfragen anschaut, unter immer stärkeren Druck gerät und die Erfahrung gemacht hat, dass seine Popularität 2014 nach der Annexion der Krim sprunghaft angestiegen ist in Russland.
Nun haben Sie sehr detailliert analysiert, welche Interessen Russland bzw. der russische Präsident in der Ukraine-Krise verfolgt. Worum geht es den USA und den Verbündeten?
Ich glaube, es geht um Sicherheit und Stabilität einmal für ihre Mitglieder. Aber natürlich bleibt die Idee, und deshalb hat ja die NATO den NATO-Russland-Rat geschaffen, es bleibt die Idee gemeinsamer Sicherheit. Das heißt, Sicherheit nicht mehr voreinander, sondern Sicherheit miteinander zu suchen. So wie wir das zum Beispiel im Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich erreicht haben. Die haben seit 1871 immer Sicherheit voreinander gesucht. Es hat immer wieder zu Kriegen geführt. Und denken Sie an den Händedruck von de Gaulle und Adenauer. Seit dieser Zeit sieht man sich nicht mehr gegenseitig als Bedrohung, sondern definiert Sicherheit gemeinsam. Dahin möchte der Westen schon kommen, aber es setzt eben voraus, dass sich auch Russland auf diese Sichtweise einsetzt. Und es hat das ja auch schon mal getan. Russland hat ja, also damals noch in der Form der Sowjetunion, 1990 die Charta von Paris unterschrieben. Das ist im Grunde die Grundlage für die europäische Friedensordnung. Als Ende des Helsinki-Prozesses, das war der Abschluss, da ist die Souveränität aller Staaten garantiert, da ist Gewaltverzicht drin, das ist die Rede von Menschenrechten und noch vieles andere mehr. Es lohnt sich wirklich, diese Charta zu lesen. Und diese Charta hat Russland aufgekündigt mit der Annexion der Krim.
Und erstaunlicherweise ist von dieser Charta auch nicht die Rede in diesen, sagen wir mal, Vertragsvorlagen, die Moskau im Dezember sowohl der NATO als auch Washington vorgelegt hat.
Richtig, das ist das Problem. Russland möchte hinter diese ganzen Prozesse zurück, eigentlich, wenn man so will, bis nach Jalta 1945, wo man sich Europa in Einflusszonen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgeteilt hat. Russland möchte eine Einflusszone garantiert bekommen, indem die Länder, die nun das Pech haben, in der Nachbarschaft Russlands zu sein, nur noch über eingeschränkte Souveränitätsrechte verfügen. Versetzen Sie sich mal in die Lage der Balten oder der Ukrainer oder der Georgier, wenn ihnen jetzt quasi über ihre Köpfe weg gesagt würde, ihr habt nun mal das Pech, Pufferstaaten zu werden. Das ist keine solide Politik.
Jalta, also Russland will die Revision der europäischen Sicherheitsordnung, im Grunde Verhältnisse wie vor 30 Jahren, sagen Sie. Da kommen wir zurück zu meiner Frage eingangs. Dann sind die Differenzen doch schier unüberbrückbar.
Sozusagen so, wie Russland sich jetzt positioniert hat, kann man den Forderungen nicht entsprechen. Das hat die NATO deutlich gemacht, das hat die EU deutlich gemacht, das haben die Amerikaner deutlich gemacht. Man kann aber natürlich und sollte auch darüber sprechen, dass die Sicherheit in Europa, die ja im Augenblick, deshalb reden wir ja auch miteinander, gefährdet ist, wie wir das wieder besser hinbekommen. Und die Sicherheit in Europa war natürlich auch in der Zeit des Kalten Krieges massiv gefährdet. Beide Seiten haben sich mit gegenseitiger Vernichtung und praktisch mit dem Ende der Menschheit gedroht. Und deshalb der Helsinki-Prozess. Vertrauensbildende Maßnahmen, Transparenz, Abrüstung. Und das ist im Grunde auch der Schlüssel, auf den man jetzt versuchen muss, sich mit Putin zu verständigen. Das ist damals gelungen mit Brezhnev. Warum soll das nicht heute gelingen mit Putin?
Die NATO ist bereit zu Gesprächen über Sicherheitskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, sagen Sie, Risikoverminderung. Was ist denn konkret vorstellbar?
Nun, es gab eine Reihe von Abrüstungsverträgen, die auch die Möglichkeit von Truppenstationierung betreffen in Mitteleuropa. Darüber kann man reden und sollte man reden. Das Raketenthema habe ich angesprochen. Und ganz wichtig ist eben auch, dass man den anderen möglichst nicht im Unklaren lässt über das, was man macht, damit keine Missverständnisse entstehen. Und wenn eben beispielsweise ein Manöver ist, dass man dann die andere Seite zur Beobachtung einlädt, das können Militärfachleute dann einschätzen, was da geübt wird. Und Sie können sich vorstellen, Russland hatte ja schon im Sommer letzten Jahres ein Manöver mit zigtausend Soldaten durchgeführt, dass das schon gewisse Sorgen auslöst, weil aus so einem Manöver kann sich dann eben auch schnell eine Angriffsformation ergeben, vor allen Dingen, wenn man in dem Manöver einen Angriff übt.
Nun verweist Moskau immer wieder darauf, dass das ja auch die NATO tue.
Ja, aber längst nicht mit diesen Truppenkonzentrationen und auch nicht mit diesen Übungsszenarien. Wie gesagt, der Weg, wenn man jetzt hier sich gegenseitig nicht über den Weg traut, vielleicht auch Dinge missinterpretiert, ist einfach Transparenz. Und darüber kann man reden. Liegt es nicht im gegenseitigen Interesse, wenn wir diese Sorgen haben, beispielsweise das mit der Manöverbeobachtung, die wir ja schon mal vereinbart hatten, wieder ernst zu nehmen? Ist nicht das Programm Open Skies wieder zu beleben, wo man einfach sich sozusagen gegenseitig Luftaufklärung erlaubt, um sicher zu sein, man weiß, was auf der anderen Seite vorgeht? Und wie ist das mit der Stationierung von Raketen, die im Grunde nur die andere Seite erreichen können? Wollen wir das nicht zurückschrauben? Und deshalb, Russland, willst du nicht auch über Kaliningrad sprechen?
Also eine ganze Menge, was hier vorstellbar ist. Was bleibt denn unverhandelbar für den Westen oder insbesondere für die NATO?
Ja, ich glaube, unverhandelbar muss bleiben das, was demokratische Staaten für ihren Schutz defensiv für erforderlich halten. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, dem sich die Mitgliedstaaten angeschlossen haben. Ich habe vorhin geschildert, warum der Drang osteuropäischer, mittelosteuropäischer Staaten in die NATO so groß war und möglicherweise auch weiter ist. Auch das könnte Russland relativ schnell verändern in der Grundströmung, wenn Russland eine Politik betreiben würde, die nicht darauf setzt, dass die Nachbarn Angst vor ihm haben. Also man könnte sich ja auch mal bemühen, das Verhältnis zu diesen Ländern selber politisch zu verbessern.
Wir haben jetzt vor allem über die NATO gesprochen. Am Donnerstag stand der Ukraine-Konflikt bei der OSZE an, eine Organisation, über die relativ selten berichtet wird. Russland ist ja OSZE-Mitglied. Hat die Organisation, denn kann man diese Organisation auch einbinden, um deeskalierend zu wirken?
Der Versuch ist ja beispielsweise gewählt worden, um zu deeskalieren an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine im Donbass. Das ließe sich auch wesentlich wirksamer machen, wenn Russland nicht einer dichteren Beobachtermission immer wieder widersprechen würde. Russland hat eben kein Interesse bisher, dass die Grenze zwischen den sogenannten Separatistengebieten und Russland, also die ukrainische Grenze, so kontrolliert wird, dass jeder sehen kann, was aus Russland über diese Grenze in die Ukraine gebracht wird. Dann würde nämlich auffallen, dass es nach wie vor eben auch Waffenlieferungen sind und möglicherweise auch militärisches Personal, was da in die Ukraine geschafft wird. Deshalb hat Russland der OSZE nicht erlaubt, eine so wirksame Kontrolle dieser Grenze auf die Beine zu stellen, was die OSZE sicherlich gekonnt hätte, wie man das gebraucht hätte.
Immerhin verdankt man dieser Beobachtermission doch eine Menge öffentlich zugängliche Informationen über die Vorgänge in der Ukraine. Aber ist die Mission denn dann überhaupt noch nützlich, wenn Russland sie so behindert?
Ja, es ist besser als nichts. Und Sie haben richtigerweise gesagt, man verdankt ihr auch Informationen. Aber wenn Sie sich anschauen, was dann in diesen Informationen auch drin steht, da beginnen eigentlich alle diese Briefings damit, dass man sich auch erstmal mit Behinderungen der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen hatte.
Sie hören 1222, diesmal mit Ruprecht Polenz, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa-Kunde. Herr Polenz, zu Wladimir Putins Taktik gehört ja auch, Russland redet direkt mit den USA, Europa lässt er links liegen. Was heißt das denn für die EU in diesem Konflikt?
Ja gut, dieses Gesprächsformat, was Putin besonders schätzt, knüpft an das an, was ich vorhin gesagt habe, Glanz einer Großmacht. Und nun muss man sich Russland anschauen. Russland ist militärisch sicherlich die drittstärkste Militärmacht der Welt. Große nukleare Kapazitäten, moderne Ausrüstung, viele Soldaten. Auch das macht die russischen Sicherheitssorgen, die Putin immer wieder vorschiebt, ziemlich unglaubwürdig. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt sagen wir, mit den europäischen Möglichkeiten ohne die USA beispielsweise vergleichen würde. Auf der anderen Seite ist Russland ein Land, was wirtschaftlich ein Bruttosozialprodukt hat, etwa wie Italien. Wesentlich schwächer, abhängig vom Öl- und Gasexport. Und wir wissen, wir diskutieren ja über Klimawandel, dass das ein Geschäftsmodell ist, was möglicherweise nicht besonders zukunftsfähig ist. Das weiß Russland auch. Und aus diesem Dilemma heraus muss Putin agieren. Es gäbe natürlich eine Möglichkeit, damit umzugehen. Das hat die Europäische Union nach 1990 auch immer wieder angeboten, eine Modernisierungspartnerschaft, weg von Öl und Gas, auch in Russland, und von der Abhängigkeit der Öl- und Gaseinnahmen hin zu einer florierenden Wirtschaft, Unternehmen, die auch etwas anderes herstellen können, was weltmarkttauglich ist, außer Waffen. Dabei wäre die Europäische Union quasi der ideale Partner. Nur das hat einen Haken für Putin. Diese Form von ausländischen Investitionen und Kooperationen mit ausländischen Firmen, die wird nur klappen, wenn die Rechtssicherheit haben. Und Rechtssicherheit in Russland heißt dann nicht nur ein Investitionsschutzabkommen, sondern es heißt eben auch Rechtsstaat. Und da sagt Putin, also ich lasse mich doch von Justiz nicht kontrollieren, ich regiere Russland und im Zweifel sage ich der Justiz, was sie machen soll, und dann schicken wir eben Nawalny in ein Straflager nach Sibirien.
Welchen Anteil hat denn die EU selbst daran, dass Russland sie als geopolitischen Akteur nicht ernst nimmt?
Die Europäische Union hat es bis heute nicht geschafft, stärker zu einer politischen Union zu werden, denn das ist eigentlich die Voraussetzung, um dann gemeinsame Außenpolitik zu betreiben. Die Außenpolitik wird koordiniert, es gibt Koordinierungsgremien, aber sie muss dann immer, wenn es um wichtigere Dinge geht, einstimmig beschlossen werden. Und dann zeigt sich, dass die Interessenlage auch aufgrund der geografischen Lage natürlich etwas unterschiedlich ist. Die baltischen Staaten schauen mehr auf die Ostsee, die Mittelmeeranrainer schauen mehr aufs Mittelmeer. Insofern ist es objektiv auch nicht ganz einfach, 500 Millionen Menschen in 27 Staaten zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu bringen. Aber daraus resultiert dann eben auch, dass wenn man diese Politik nicht hat, dann hat man auch die Instrumente dafür nicht entwickelt. Jetzt wird versucht, von der Instrumentenseite her zu denken und zu sagen, also wenn wir uns in Richtung mehr gemeinsamer militärischer Fähigkeiten bewegen, dann wird die gemeinsame Willensbildung, was wir dann damit machen können, im Zweifel auch zunehmen. Ich weiß nicht, ob der Weg zum Erfolg führt, wie auch immer. Die Europäische Union hätte natürlich das Potenzial, hier auch im sicherheitspolitischen Bereich, das ist nicht nur Militär, das ist eben auch Diplomatie und koordinierte Außenwirtschaftspolitik, wenn es beispielsweise um Sanktionen geht etc., wesentlich größeres Gewicht zu haben. Wir haben es aber nicht.
Sanktionen, das ist das Stichwort, wo ich einhaken möchte. Wären Sanktionen das richtige Mittel, um Russland von einem Einmarsch in die Ukraine abzuhalten?
Ich glaube schon, es kommt darauf an, das Kosten-Nutzen-Kalkül Putins so zu beeinflussen, dass er die Ukraine nicht überfällt. Er weiß selber auch, dass eine solche Militäraktion, egal wie er sie einstiehlt, es wird ja nicht so sein, dass dann auf einmal an der Grenze die Panzer losrollen, sondern er würde wahrscheinlich schon versuchen, es irgendwie so zu initiieren, dass aus der Ukraine heraus er irgendwie um Hilfe gerufen wird. Und man weiß ja aus Kriegsausbrüchen, wie so etwas dann inszeniert wird.
Es 2014 ja, haben wir es ja auch
2014 haben wir das auch gesehen. Also da kann man seine Fantasie anstrengen. Man sollte es sich nicht zu schlicht vorstellen. Also er wird schon einiges versuchen, um den aggressiven Teil dieses Überfalls möglichst zu vernebeln. Aber er weiß, es ist dann wohl nicht mehr möglich, die Opfer, die das auch für Russland bedeuten würde, praktisch heimlich nach Russland zurückzubringen und begraben zu lassen, wie das im Konflikt mit der Ukraine bisher möglich war. Er hat ja auch deshalb die Soldatenmütter verboten als Organisation, weil die eben auch die Öffentlichkeit daran erinnert haben oder darauf aufmerksam gemacht haben, dass russische Soldaten im Krieg mit der Ukraine ums Leben gekommen sind.
Na, nochmal zu den Sanktionen. Sind die dann das richtige Mittel, um ja, so etwas zu verhindern?
Ja, also das muss er einkalkulieren. Und dann überlegt er sich natürlich, welche Vorteile, warum mache ich das? Und wenn jetzt diesen Vorteilen weitere Nachteile gegenübergestellt werden, also beispielsweise Nachteile für die russische Wirtschaft, die natürlich von internationalen Finanztransaktionen und der Möglichkeit, daran teilzunehmen, abhängt beispielsweise, die aber auch davon abhängt, Öl und Gas zu verkaufen. Und da kommt dann eben auch Nord Stream 2 ins Gespräch. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass es eine Klarheit bei Putin gibt, denn sonst kann er das nicht in die Kosten einkalkulieren, welche Kosten auch wirtschaftlich, politisch eine solche Aktion hätte.
Könnte Deutschland als ja doch wichtigste Wirtschaftsmacht Europas da nicht auch für Klarheit sorgen, indem es sagt, Nord Stream 2, die Pipeline, die stellen wir gar nicht erst an?
Für diesen Fall ja. Und das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, wohl auch die Position der Außenministerin.
Aber nicht des Kanzlers.
Es ist offensichtlich nicht die Position der Verteidigungsministerin. Die hat sich, glaube ich, gestern oder vorgestern gegenteilig geäußert und gesagt, also das nehmen wir da mal raus. Der SPD-Fraktionsvorsitzende, der SPD-Generalsekretär haben sich in gleicher Weise geäußert. Scholz hat sich bisher dazu nicht groß geäußert, aber allein, dass jetzt in seiner Regierung eine solche Breite von Meinungen öffentlich gemacht wird, ist natürlich in einer Diskussion, mit der man Putin irgendwie beeinflussen will, die Finger von der Ukraine zu lassen, misslich. Denn was würden Sie sagen, wie ernst ist dann eine solche Frage gemeint, wenn schon die deutsche Regierung sich da nicht einig ist?
Na, da ist Olaf Scholz ja in guter Gesellschaft. Ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, denn seine Vorgängerin hat ja auch schon Nord Stream 2 als ein privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet. Ja. Also wie könnte man Olaf Scholz dazu bewegen, das Projekt in den Sanktionskasten zu übernehmen?
Ja, ich glaube, da reden alle europäischen Länder mit Deutschland. Deutschland ist mit seiner Position zu Nord Stream in der Europäischen Union ziemlich isoliert. Und es reden auch die Amerikaner mit Deutschland. Also Deutschland muss sich natürlich in einer solchen Lage auch überlegen, wo stehen wir? Stehen wir bei unseren Bündnispartnern in einem solchen Konflikt? Oder glauben wir, dass wir da irgendwo in der Mitte zwischen NATO und Russland irgendwie klarkämen? Das will, glaube ich, auch die SPD nicht. Also auch die SPD sagt natürlich, sind wir NATO-Mitglied und stehen zu unseren Bündnispartnern und damit eben auch zu einer gemeinsamen Strategie. Aber im Moment wird das eben ein Stück weit verunklärt. Und weil Sie Frau Merkel angesprochen haben, also Nord Stream 2 hat, wie der Name sagt, ja eine Vorgeschichte. Das war Nord Stream 1, die Gerhard Schröder kurz vor Ende seiner Amtszeit vertraglich unterschrieben hat. Ich habe das damals für einen großen strategischen Fehler gehalten. Und ich habe auch Nord Stream 2 für einen großen geostrategischen Fehler gehalten, weil die Jamal-Pipeline und die Baltic-Pipeline, die beide sozusagen über Land gehen und damit eben auch es notwendig machen, dass die Ukraine, dass die baltischen Staaten russisches Gas bekommen, wenn Russland Westeuropa beliefern will, denn da führen die Pipelines durch, dass man da keine Umgehung baut, die es Russland ermöglichen, die osteuropäischen Staaten von der Gasversorgung abzuschneiden und Westeuropa weiter zu beliefern. So schlicht kann man die geopolitische Wirkung von Nord Stream, beiden Nord Stream Pipelines erklären. Man hat den Hebel, mit dem Putin seine osteuropäischen Nachbarn unter Druck setzen kann, ohne Grund verlängert.
Ja, und Deutschland hat sich von Russland energiepolitisch abhängig gemacht.
Richtig. Also ich habe auch immer gelernt, und das stimmt ja auch, Russland ist, und damals auch die Sowjetunion, ist ja ein zuverlässiger Energielieferant. Und man kann sich darauf verlassen, konnten wir sogar in der Zeit des Kalten Krieges. Stimmt. Aber wenn ich dieses Argument bei meinen Besuchen als Ausschussvorsitzender, ich war ja Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, in Polen oder im Baltikum gesagt habe, dann bekam ich zur Antwort, ja, die Bundesrepublik hat ihr Gas bekommen. Aber fragen Sie mal rum, in Mittel- und Osteuropa, da ist das Gas öfter abgestellt worden. Also uns gegenüber war die damalige Sowjetunion keineswegs ein so zuverlässiger Gaslieferant.
Ist dieser aktuelle Ukraine-Konflikt jetzt eine Bewährungsprobe für die deutsche Außenpolitik?
Ja, sicher. Und es wird nicht die einzige bleiben. Also die Welt driftet weg von dem, was nach 1990, wo wir dabei waren, das zu erreichen, eine regelbasierte internationale Ordnung. Wir driften davon weg hin zu einer mehr anarchischen Verhältnissen zwischen den Staaten, wo das Recht des Stärkeren in Anführungszeichen gesagt wieder eine größere Rolle spielt. Die Welt wird dadurch gefährlicher und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das wäre für jede Regierung außerordentlich schwierig. Wir wissen, wir sehen inzwischen, dass unsere Vorstellung, China durch Handel so zu integrieren, dass wir da nicht auch machtpolitische Auseinandersetzungen hätten, dass das fehlschlägt. Wir haben feststellen müssen, dass die Vereinigten Staaten sich jetzt sehr stark auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren, den Wettbewerb, die Zusammenarbeit, die Konfrontation, je nachdem. Und dass Europa damit an Stellenwert bei den Amerikanern verliert. Und wir haben eben auch feststellen müssen, dass unsere Vorstellung, Russland würde doch schrittweise eine europäische Demokratie rechtsstaatlich verfasst, dass die sich auch nicht bewahrheitet. Und das sind bittere Einsichten, auf die sich jetzt die europäische und eben auch die deutsche Außenpolitik einstellen muss.
Nun ist es ja fast ein alter Hut, dass die Bundesrepublik Deutschland außen- und sicherheitspolitisch unter ihrer Gewichtsklasse bleibt. Könnte sich das, halten Sie für möglich, dass sich das unter der aktuellen, der Ampelregierung ändert?
Das weiß ich nicht. Wir sind natürlich, glaube ich, besonders geprägt durch Weltkriegserfahrungen. Die Frage ist nur, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Der Schluss, man sei deshalb dann auf der sicheren Seite, wenn man sich aus allem raushielte, also praktisch eine überdimensionierte Schweiz würde, der geht eben für Deutschland nicht. Das ist jedenfalls meine Überzeugung, sondern die Politik, die für 70 Jahre Frieden in Europa gesorgt hat, die eben auch Sicherheit durch Stärke, als Sicherheit durch Stärke auch überschrieben werden kann, die hat sich eigentlich als erfolgreich erwiesen. Und deshalb glaube ich, dass sich jeder will einen Krieg jetzt vermeiden, natürlich in der Regierung, in Europa, dass sich dieser Krieg besser vermeiden lässt, wenn man auf eine Abschreckungskomponente sitzt, als wenn man glaubt, wenn wir ein bisschen nachgeben, dann wird Putin schon Ruhe geben, denn der Appetit kommt dann beim Essen.
Könnte die NATO eigentlich passiv bleiben, wenn russische Truppen die Ukraine besetzen würden?
Also es ist völlig klar und das sagt auch jeder, es wird keine militärische Beteiligung der NATO an einem solchen Krieg geben. Es wird für die Ukraine, so bitter das für die Ukraine sein mag, keine militärische Hilfe durch Truppen oder so geben. Die Frage, ob und welche Waffen der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt werden, das lässt sich nicht, kann ich jedenfalls nicht beantworten, weil das auch teilweise eine Sache der Nationalstaaten ist, was sie da machen wollen. Und wir hatten ja jetzt eine Auseinandersetzung auch in der NATO. Die NATO kann Waffensysteme nur sozusagen nach gemeinsamem Beschluss exportieren. Da hat Deutschland sich quergestellt, ich glaube bei 100 Scharfschützengewehren und nur zugestimmt, also nun ausgesprochene Defensiv-Dinge wie Nachtsichtgeräte zu liefern, wobei die Unterscheidung offensiv-defensiv ist aus meiner Sicht auch immer ein bisschen fragwürdig, denn selbst ein Nachtsichtgerät könnte ich theoretisch auch nutzen auf einem Spähtrupp, der irgendeinen Angriff verüben möchte.
Das ist natürlich eine Forderung, die der heutige Superminister Habeck mal aufgestellt hat.
Ja, das fand ich interessant. Also, dass Herr Habeck bei einem Besuch in der Ukraine, wo er sich die Sicherheitslage mal genauer angeschaut hat, zurückkam und gesagt hat, also wir können hier die Ukraine eigentlich nicht ganz allein lassen, wir müssen auch über Waffenlieferungen nachdenken. Da ist er dann sehr schnell zurückgerudert. Aus den Waffenlieferungen wurden dann eben Nachtsichtgeräte und Zelte oder was immer. Aber ich fand es schon interessant, dass so ein kluger Mann wie Habeck, auch erfahren, mit dieser Erkenntnis zurückkam. Vielleicht müssten ein paar andere aus der SPD auch mal in die Ukraine fahren.
Herr Polenz, ist es möglich, dass Russland für die NATO, für den Westen, jemals wieder vom Gegner zum Partner wird?
Daran müssen wir arbeiten. Und wir haben das institutionelle Rüstzeug ist da. Also ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, ich fand es falsch, dass der NATO-Russland-Rat nach der Krim-Annexion nicht mehr getagt hat. Der NATO-Russland-Rat ist nicht ein Instrument zur Belohnung irgendwelcher oder Bestrafung irgendwelcher Aktionen, sondern es ist ein Instrument zur Konfliktlösung. Mir wäre es viel wohler, der NATO-Russland-Rat würde jetzt quasi dauernd tagen, um zu überlegen, was liegt an, wie gehen wir miteinander um, wie vermeiden wir die große Konfrontation. Also klar muss man daran arbeiten, aber nochmal, wenn man die Triebfeder des russischen und vor allem des Vorgehens von Putin in der innenpolitischen Schwäche und in den innenpolitischen Herausforderungen sieht, und so glaube ich, ist es richtig analysiert, dann wird natürlich auch deutlich, dass man auf zwei Seiten eigentlich nur ansetzen, also auf zwei Seiten ansetzen muss, um das russische Verhalten zu ändern. Es muss sich auch im Inneren mit der Repression etwas verändern. Denken Sie an das Verbot von Memorial, von Andrei Sacharow gegründete Friedensnobelpreisträger, gegründete Menschenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit der Aufarbeitung des Stalinismus beschäftigt hat. Putin hat sie verbieten lassen, weil für ihn Stalin erinnert werden soll als der große Retter im großen Vaterländischen Krieg und eben nicht mehr als derjenige, der für Millionen von Opfern in seinen sogenannten Säuberungen verantwortlich ist. Warum will er das? Weil er eben eine direkte Linie von Katharina der Großen bis zu ihm ziehen will und ein imperiales Russland vorführen möchte. Von dessen Glanz sollen dann eben auch die innenpolitischen Schattenseiten überstrahlt werden.
Vielen Dank, Herr Polenz. Das Gespräch mit Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, können Sie nachhören im rbb-Podcast Debatte in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
12:22, das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.